Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute alles rund um praktische Aspekte zur Genetik einfach erklärt. Können genetische Faktoren und Erblichkeit die Ursache einer Epilepsie sein? Worauf wird geschaut bei genetischer Diagnostik und was findet man? Gibt es auch etwas, das man zufällig findet und wie geht man mit diesen sogenannten Zusatzbefunden um? Wer kann nach dem Gendiagnostikgesetz überhaupt eine genetische Diagnose veranlassen und welchen Einfluss hat der Befund auf weiterführende Beratung, Therapie etc.? Dazu spreche ich heute mit Professor Yvonne Weber, Leiterin der Sektion Epileptologie an der Neurologischen Universitätsklinik Aachen und Professor Johannes Lemke, Direktor des Instituts für Humangenetik am Universitätsklinikum Leipzig. Beide sind zudem Mitglieder der Kommission für Epilepsie und Genetik der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Frau Professor Weber, lieber Herr Professor Lemke, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig über Epilepsiegenetik zu sprechen und dieses vielleicht für den einen oder anderen noch etwas sperrige Wort etwas einfacher zu erklären. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Vielleicht zum Einstieg eine Frage an Sie beide. Was begeistert Sie denn eigentlich an dem Thema Epilepsie und was treibt Sie an? Vielleicht Frau Professor Weber, wenn Sie starten mögen.
Ja, mich beschäftigt dieses Thema schon sehr lange und in diesen Anfangsjahren war das noch so, dass wir über die erblichen Faktoren der Epilepsie noch relativ wenig wussten. Und die Faszination steckt darin, dass wir erstens mehr über die genetischen Faktoren kennenlernen, Umstände kennenlernen, die wir bisher nicht kannten und über die Genetik auch sehr viel über die Ursachen der Epilepsie verstehen können.
Herr Professor Lemke, wie war es bei Ihnen?
Ja, ich habe einen Teil meiner Facharztausbildung in einem Epilepsiezentrum absolviert und habe dort festgestellt, dass dort doch erstaunlich viele Patienten dort in Behandlung sind, die genetische Grunderkrankungen hatten, oft auch ein bisschen komplexere Epilepsiesyndrome. Und da ich ja in der Ausbildung zum Humangenetiker war, hat mich das besonders fasziniert und ich habe auch festgestellt, dass es das eigentlich so ein bisschen ein unerforschtes Gebiet sowohl in der Humangenetik ist, als auch unter den Epileptologen, das Genetische oft ein bisschen hinten angestellt wurde.
Frau Professor Weber, wir sprechen heute über die Rolle der Genetik in der Epilepsie. Welcher Zusammenhang besteht denn eigentlich zwischen Genetik und Epilepsie?
Ja, wir wissen, dass letztlich nur ein kleiner Teil der Epilepsien einen direkten hauptgenetischen Faktor hat, nämlich circa 2-4%. Das ist aber deutlich höher, wenn man sich im Kindesalter befindet. Da sind die sogenannten monogenetischen erblichen Faktoren durchaus höher, also bis zu 40% etwa. Es gibt aber bis zu 40% aller Epilepsien, also auch Beginn im Erwachsenenalter, die zusätzliche erbliche Faktoren haben und die speziellen Syndrome, also die Zusammensetzung von klinischen Faktoren, Beginn und Zusatzinformationen wie MRT oder EEG, triggern dieses Syndrom, was dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einen etwas stärkeren oder einen weniger starken Erbfaktor mit sich trägt.
Wir haben ja bei der Epilepsie generell eine recht heterogene Erkrankung. Das heißt, wir sehen ganz viele unterschiedliche Ausprägungen, verschiedene unterschiedliche Symptome teilweise auch. Welche Rolle spielt denn da die Genetik? Also wie relevant ist es am Ende, wenn wir auf die Genetik schauen?
Wir werden ja später noch über die genaueren Indikationen sprechen, aber prinzipiell ist es so, wenn Sie sich zum Beispiel ein besonderes Syndrom wie das Dravet-Syndrom vorstellen, das sehr früh im Kindesalter beginnt, mit Fieberkrämpfen assoziiert mit afebrilen Ereignissen, Myoklonien, generalisiert tonisch-klonischen Anfällen, Entwicklungsstörungen, im Vordergrund steht hier auch eine Ataxie und Verhaltensauffälligkeiten. Wenn Sie solche Konstellationen finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier ein Haupterbfaktor dahinter befindet, sehr, sehr hoch. Wohingegen, wenn Sie zum Beispiel im Erwachsenenalter beginnende Epilepsie haben, mit einem normalen MRT und keinem syndromalen Konstellation bei diesem Patienten oder der Patientin, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Erblichkeit eher gering.
Herr Professor Lemke, wenn wir über die Erblichkeit von Epilepsie sprechen, was muss man denn dazu wissen?
Eigentlich ganz verschiedene Erbgänge bei Epilepsien. Man muss primär unterscheiden zwischen monogenen und polygenen Erkrankungen. Und bei den monogenen, das ist das, wo wir vor allem bei den Epilepsie-Syndromen damit zu tun haben, ist es so, dass ein Gen, daher monogen, im Erbgut des jeweiligen Patienten eine Veränderung trägt, die zu dieser Symptomatik führt. Und diese Veränderung kann über verschiedene Wege entstanden sein. Es gibt unter den monogenen Erkrankungen einmal die dominanten Erkrankungen, zum Beispiel die autosomal dominanten, wo also ein Erbfaktor innerhalb einer Familie von Generation zu Generation weitergegeben werden kann. Oder bei einem Patienten neu aufgetreten ist als spontane Neumutation. Dann gibt es die rezessiven Erkrankungen, die findet man vor allem in Familien, wo eine Blutsverwandtschaft, eine Konsanguinität vorliegt, wo dann in der Elterngeneration eigentlich in der Regel niemand betroffen ist, aber ein verwandtes Elternpaar ein erhöhtes Risiko hat, auch mehrere betroffene Kinder zu bekommen. Das sind so die wichtigsten monogenen Sachen. Dann gibt es noch geschlechtsgebundene monogene Erkrankungen, aber wir müssen jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Wichtige, was es neben den monogenen noch zu sagen gibt, sind die polygenen Erkrankungen, über die wir noch sehr, sehr, sehr wenig wissen. Und da ist es so, dass halt nicht ein genetischer Faktor, sondern eine Konstellation von vielen genetischen Faktoren zusammenkommen müssen, damit eine Symptomatik auftritt. Daher auch polygen, viele Faktoren, die da zusammenkommen. Und entsprechend schwierig ist es auch, diese polygenen Erkrankungen zu erkennen und zu identifizieren, weil jeder einzelne Faktor dieser vielen ist für sich allein genommen überhaupt nicht weiter schlimm. Wir alle haben wahrscheinlich solche polygenen Faktoren in uns, aber eine bestimmte Summe an solchen polygenen Faktoren zusammen, die führen dann zu einer Erkrankung, zum Beispiel zur Epilepsie.
Frau Professor Weber, kann man denn sagen, dass Epilepsie immer eine genetische Ursache hat?
Nein, nur ein bestimmter Anteil der Epilepsien hat eine erbliche Ursache. Da wir eben aber auch Epilepsien kennen, wo erbliche Faktoren eine zusätzliche Rolle spielen, ist der Anteil bis zu 50% relativ hoch. Wir haben andere Formen von Epilepsien, die wir in sogenannte strukturelle, metabolische, autoimmune und infektiöse Ursachen unterscheiden. Das heißt, es kann ein Schlaganfall oder ein Tumor dahinter stecken. Das wäre das Strukturelle. Metabolisch sind tatsächlich auch vererbliche Faktoren, in dem zum Beispiel der Eiweißstoffwechsel oder der Lipidstoffwechsel verändert sind. Autoimmun sind in der Regel eher nicht genetisch untermauert. Hier finden sich Antikörper, die eine spezifische Enzephalopathie, also eine Hirnschädigung bedingen und dann eine entsprechende Epilepsie, und unter infektiösen Ursachen versteht man wirklich virale oder bakterielle Ursachen. Wenn die Epilepsie im Erwachsenenalter beginnt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine MR-negative, sogenannte fokale Epilepsie gibt, am höchsten. Das heißt, man hat aufgrund der Anfallstypen den Anhalt, dass es fokal beginnt, also an einer bestimmten Stelle des Gehirns. Aber mit der MRT-Diagnostik findet man häufig Normalbefunde. Das sind in der Regel anlagebedingte Epilepsien von Kindheit an mit winzigen Läsionen, die in den Standard-MRTs nicht nachweisbar sind. Und man findet dann, wenn man sehr dezidierte MRT- und EEG-Untersuchungen macht, zum Beispiel im Video-EEG-Monitoring, dann doch eine kleine sogenannte Dysplasie. Und da steckt dann wieder Genetik drin, weil wir wissen, dass in diesen Dysplasien lokal in dieser Veränderungen sogenannte somatische Mutationen auftreten. Das heißt, nur in bestimmten Zelltypen findet sich eine erbliche Variante, die dann letztlich die strukturelle Läsion ausmacht. Das heißt, wir haben Kombinationen, die wir nennen als strukturell genetisch. Also diese Kombinationen gibt es dann auch wieder.
Jetzt könnte man ja sagen, man lässt das Ganze genetisch abklären. Herr Professor Lemke, wie sieht das denn da aus? Wer kann so eine Abklärung machen? Wer darf den Patienten aufklären über diese Untersuchung? Und wie werden dann auch die Ergebnisse an den Patienten, an die Patientin kommuniziert?
Da gibt es immer wieder so ein paar Missverständnisse in der Ärzteschaft. Per se ist nach Gendiagnostikgesetz, das in Deutschland gilt seit über 10 Jahren, es so geregelt, dass jeder approbierte Arzt eine symptomatische genetische Diagnostik durchführen darf. Das heißt, jeder Arzt, egal ob Facharzt oder nicht, das kann auch der kleinste Assistenzarzt im ersten Ausbildungsjahr, im ersten Ausbildungstag, darf er eine genetische Diagnostik veranlassen, sofern es der Abklärung einer Symptomatik dient. Das heißt, der Patient hat eine Epilepsie und wir wollen wissen, hat diese Epilepsie eine genetische Ursache. Es gibt einige genetische Untersuchungen, wo das ein kleines bisschen anders ist, nämlich sogenannte prädiktive Analysen. Das heißt, ein Proband, sage ich mal, ist gesund, also kein Patient, sondern der Sohn eines oder die Tochter eines Betroffenen. Und der oder diejenige möchte dann gerne wissen, werde ich selber auch diese Erkrankung entwickeln, die bei meinem Elternteil schon bestanden hat. Und das aber bevor jegliche Symptome ausgebrochen sind. Das ist prädiktiv und für so eine prädiktive Untersuchung braucht es dann eine spezielle Ausbildung. Das kann nur ein Facharzt für Humangenetik machen oder ein Facharzt für irgendeine andere Disziplin, der eine Zusatzausbildung gemacht hat, die sich fachgebundene genetische Beratung nennt. Bisschen sperrig, aber auf die Art und Weise kann dann ein Neurologe fachgebundene Diagnosen, zum Beispiel Epilepsie, auch prädiktiv aufklären, beraten und die Diagnostik veranlassen. In der Regel, ich würde mal sagen, 99% der genetischen Diagnostik betrifft symptomatische Diagnostik, wo man eine bestehende Symptomatik abklären möchte. Das kann jeder Arzt. Es gibt auch manchmal so ein bisschen, also es ist auch eigentlich egal, welcher Arzt das veranlasst, ob das jetzt aus einer Klinik kommt, aus einer Spezialambulanz, aus einer Epilepsie-Sprechstunde oder vom Hausarzt. Auch Hausärzte können diese Diagnostik veranlassen, aber Hausärzte scheuen sich manchmal, diese Diagnostik zu veranlassen, weil sie die Erfahrung haben, dass bestimmte teure Labordiagnostik oder andere Diagnostik ihr Budget belastet, also ein bisschen so ein Krankenkassenabrechnungsproblem sind. Davon ist aber die genetische Diagnostik ausgeklammert. Das heißt, genetische Diagnostik belastet nicht das Budget der Niedergelassenen. Einige Niedergelassene haben davon noch so ein bisschen Sorge und veranlassen deswegen lieber keine genetische Diagnostik, weil es teure Diagnostik ist und sie Angst haben, dass doch Folgen entstehen könnten. Und wir reden immer gebetsmühlenartig dagegen und können auch an dieser Stelle einfach nur nochmal betonen, das Budget wird nicht belastet durch genetische Diagnostik.
Frau Professor Weber, wann würden Sie denn sagen, sollte sich ein Patient eine Patientin genetisch untersuchen lassen?
Also man kann diesen Aspekt auch gerne, den ich jetzt ausführen werde, auch nochmal genauer nachlesen auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Epilepsie. Da gibt es eine Kommission für Epilepsie und Genetik. Herr Lemke und ich sind dort auch Mitglieder. Diese Kommission aktualisiert immer wieder diese Richtlinien und Vorschläge, wann wie genetische Diagnostik durchgeführt werden kann. Und auch die Internationale Liga gegen Epilepsie hat eine entsprechende Kommission und hat hier auch nochmal neue Leitlinien rausgebracht. Das Wichtigste ist, dass das Syndrom oder die Erkrankung, die vorliegt, erstmal überprüft werden sollte, weil das die klinische Einschätzung der Erkrankung erstmal zielführend ist, ob eine genetische Untersuchung Sinn macht oder nicht. Es ist so, dass wir wenn ich das so zusammenfassen möchte, ist es so, dass definitiv Personen, die eine Epilepsie haben, die kombiniert ist mit anderen Erkrankungen, bei diesen sollte eine genetische Diagnostik durchgeführt werden. Das heißt, Patienten mit frühbeginnenden Epilepsien, pharmakoresistenten Epilepsien, also nicht ansprechend auf zwei Präparate, die versucht worden sind, und zusätzliche Befunde wie Intelligenzstörungen, Autismus, Tetra- oder Paraparesen, Ataxien. Hier hat man eine hohe Chance, einen genetischen Befund zu finden. Und das ist der Grund, warum man das empfiehlt, weil ja auch einige dazu führen, dass eine spezifische Therapie begonnen werden kann. Ansonsten empfiehlt man das bei anderen Erkrankungen, die vielleicht auch später im Lebensalter beginnen, dann, wenn es sich innerhalb der Familie um mehrere Personen handelt, die ähnliche Syndrome haben. Nun ist die Epilepsie eine relativ häufige Erkrankung und es gibt Familien, in denen sind mehrere Personen mit Epilepsien, aber es handelt sich hierbei um unterschiedliche Syndrome. Dann macht das natürlich keinen Sinn. Aber wenn es ein ähnliches Syndrom ist, das heißt mindestens drei Betroffene in einer Familie, dann ist auch die Indikation gegeben. Eine weitere Indikation, die wir jetzt immer mehr auch sehen, ist in der sogenannten prächirurgischen Abklärung. Also wenn wiederum Pharmakoresistenz besteht, dann empfehlen wir eine dringende Video-EEG-Monitoring-Untersuchung in einem Epilepsiezentrum, um zu klären, liegt hier überhaupt eine Epilepsie vor? Also einfach ein schlichter differenzialdiagnostischer Ansatz. Aber eben auch prächirurgisch ist das ein operativ zu behandelnder Patient. Und im Rahmen dieser prächirurgischen Diagnostik führen wir eigentlich regelhaft jetzt nun auch Genetik durch. Der Hintergrund ist, dass je nach genetischem Befund die Beratung hat eine Operation denn eine hohe Chance auf Anfallsfreiheit, hängt eben auch von diesem genetischen Befund ab. Und das ist der Grund, warum wir dies hier auch durchführen. Und dann gibt es eben bestimmte MRT-Befunde mit angeborenen Veränderungen des Gehirns, die ebenfalls dazu führen, dass man genetische Untersuchungen macht. Und dann gibt es eben nochmal ganz spezielle Syndrome, in der Regel beginnend im Kindesalter, wo man auch nochmal sehr spezifisch genetische Diagnostik zu einer frühen genetischen Diagnostik rät.
Herr Professor Lemke, welche Chancen birgt denn die genetische Diagnostik und was muss man dabei auch bedenken?
Das ist ein bisschen eigentlich ein komplexes Feld. Genetische Diagnostik klingt immer eigentlich ganz einfach. Wir untersuchen was und dann haben wir eine Diagnose oder auch nicht. Aber was bewirkt diese Diagnose? Der erste Punkt, der mir ganz wichtig ist zu nennen, ist, dass wir diagnostische Sicherheit haben. Wenn wir bei einem Patienten, die zum Beispiel genetische Ursache gefunden haben, eine Erkrankung, dann können wir dem Ganzen einen Namen geben. Wir können als Ärzte das Ganze einsortieren und wissen, womit wir es zu tun haben. Wir können dem Patienten oder den Angehörigen eine Prognose geben. Womit haben wir es eigentlich zu tun? Wo geht die Reise hin? Was ist zu erwarten? Was ist nicht zu erwarten? Was können vielleicht im Verlauf noch für Probleme auftreten und so weiter? Dieses Wissen über diese Eingruppierung klingt irgendwie so ein bisschen subjektiv, aber das beruhigt sowohl die Ärzte als auch die Patienten als auch die Angehörigen und führt auch am Ende dazu, dass Ärzte, die ja intrinsisch ein Interesse daran haben, die Ursache zu wissen, der Problematik, die beim Patienten besteht, das führt dazu, dass die Ärzte dann auch, wenn die Diagnose klar ist, nicht noch weitere diagnostische Tests anbieten, die über die Jahre oder manchmal Jahrzehnte auch sehr anstrengend sein können für die Patienten und für das Umfeld. Wenn man die Diagnose und damit auch die Prognose und damit auch die Begleitprobleme dieser Erkrankung dann kennt, dann kann man auch ein kleines bisschen besser agieren in der Betreuung und gegebenenfalls sogar in der Therapie der Patienten. Das heißt, man kann Begleitprobleme, manchmal haben Patienten noch zusätzliche Symptome, die auftreten, neuropsychiatrische Probleme, Entwicklungsprobleme, Herzrhythmusstörungen, irgendwas. Dem kann man besser begegnen, wenn man weiß, dass man ein Auge drauf haben muss. Und manchmal ist es auch so, dass bestimmte Erkrankungen durch eine genetische Diagnose tatsächlich besser therapiert werden können. Wenn wir wissen, dass wir ein Epilepsie-Syndrom es damit zu tun haben, dass durch eine Überaktivierung von Natriumkanälen verursacht wurde, dann können wir mit Natriumkanalblockern ganz gezielt dieses Problem angehen. Das ist jetzt nur ein ganz, ganz plumpes Beispiel. Aber da gibt es viele solche Möglichkeiten. Wenn der Glukosetransport gestört ist, kann man mit einer ketogenen Diät agieren. Und mit verschiedenen anderen Ionenkanälen oder Rezeptoren kann man dann mit Agonisten die entsprechenden Kanäle stimulieren oder mit Antagonisten, mit Blockern die Überaktivierung der entsprechenden Kanäle hemmen. Es betrifft nur einen kleinen Anteil der Patienten, die eine Diagnose haben unter den Epilepsie-Patienten. Aber auch bei diesem kleinen Anteil, circa 10% der Fälle, kann diese diagnostische Sicherheit sehr wichtig und bedeutsam sein. Dann gibt es den zweiten, einen Punkt habe ich noch vergessen. Wenn wir die Diagnose genau kennen, können wir auch etwas zum Erbgang sagen. Und dann, was ich vorhin schon ansprach, können wir besser einsortieren, haben wir es mit einer dominanten oder mit einer rezessiven Erkrankung zu tun. Wenn die Eltern, wenn es sich um ein Kind handelt und die Eltern noch weiteren Kinderwunsch haben, was können wir denen sagen? Ist das Wiederholungsrisiko hoch, wie bei einer rezessiven Erkrankung? Wird es so um die 25% betragen? Oder ist es vergleichsweise niedrig, wie bei einer dominanten Neumutation? Dann würde man sagen, das Wiederholungsrisiko ist wahrscheinlich 1% oder weniger. Das heißt, wir können was zum Wiederholungsrisiko sagen. Manchmal ist es auch so, dass Patienten erwachsen sind und dann die erwachsene Schwester jetzt gerade eine Familie gründen möchte und wissen möchte, hat die Erkrankung meines Bruders irgendeinen Einfluss auf die Gesundheit meiner Nachkommen? Auch diese Fragen können wir beantworten, wenn wir die genetische Ursache kennen. Und der eine Aspekt noch zuletzt ist zu bedenken, wir führen genetische Untersuchungen heutzutage sehr umfangreich durch. Das heißt, wir gucken bei einem Patienten nicht mehr nur in einem Gen, was die Ursache sein könnte, sondern wir schauen uns das gesamte Erbgut des Patienten an, indem wir eine Exom- oder eine Genomsequenzierung machen. Und das heißt, wir schauen uns ungefähr 20.000 Gene an, also das gesamte Erbgut des Menschen. Und dabei können wir natürlich auch Diagnosen auftun, die gar nichts mit der Fragestellung zu tun hatten. Wir haben einen Patienten mit einer Epilepsie, gucken uns das Erbgut an und stellen fest, für die Epilepsie finden wir eine Ursache oder auch nicht. Aber wir finden auch eine Ursache, die für ganz andere Probleme ja, ursächlich ist. Zum Beispiel für Krebsprädispositionen oder für Herzrhythmusstörungen. Möglicherweise für klinische Phänomene oder Symptome, die dem Patienten noch gar nicht bewusst waren oder die dem Patienten auch bewusst waren, aber die er gar nicht so auf dem Schirm hatte. Vielleicht wusste der, dass es in der Familie mehrere Angehörige mit Brustkrebs gab, aber dass er oder sie selber eine Veranlagung dafür hat, das war noch nicht klar. Das heißt, worauf will ich hinaus? Wenn man so eine umfangreiche Untersuchung macht, eine Exom- und eine Genomsequenzierung, kann es sein, dass man solche Zusatzbefunde auftut, die gar nichts mit der initialen Fragestellung zu tun hatten. Und das muss man den Patienten natürlich sagen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man auch solche Diagnosen finden kann, an die man noch gar nicht gedacht haben könnte. Und dann sollte man die Patienten natürlich fragen, ob sie diese Diagnosen wissen möchten. Es gibt so ein bisschen eine Grundregel, dass man nur die Diagnosen, diese Zusatzbefunde mitteilt, die eine medizinische oder therapeutische Konsequenz haben, wo man also etwas machen kann. Sprich, bei einer Krebsprädisposition eine Früherkennungsprogramm, bei einer Herzrhythmusstörung, dass man einmal im Jahr zum Kardiologen geht und mal schaut, wie sieht das EKG aus und gibt es da irgendwelchen Handlungsbedarf. Und das ist natürlich im Endeffekt alles lebensverlängernd. Und insofern, diese Zusatzbefunde werden immer so ein bisschen kritisch gesehen. Und man hat immer als Arzt auch Angst davor, dass sowas aufkommen könnte, weil damit hat man nicht gerechnet. Und jetzt hat man noch ein medizinisches Problem an der Backe. Aber im Endeffekt ist es nur besser, wenn man das weiß, weil man dann besser handeln und agieren kann. Auch wenn es vielleicht keine schöne Symptomatik ist, aber die besteht ja ohnehin. Wir haben sie jetzt nur aufgetan. Und deswegen, das ist etwas, worüber man mit den Patienten oder den Eltern reden sollte, dass ihnen das klar ist und ja, und dass das sozusagen auch auf der Einwilligungserklärung entsprechend vermerkt wird. Und sie fragten noch mit der Befundmitteilung, das Labor, wo die Untersuchung durchgeführt wird, teilt die Befunde an den Auftraggeber mit. Das ist in der Regel der behandelnde Neurologe oder der Kinderarzt oder der Hausarzt. Und an diejenigen Ärzte, bei denen die Eltern gesagt haben, dass die auch mit informiert werden sollen. Gegebenenfalls auch an die Familien selber. Aber niemanden darüber hinaus. Trotz allem steht es dem Hausarzt frei, natürlich dann in der Regel auch im Einverständnis mit den Betroffenen, diesen Befund an andere Kollegen weiter zu kommunizieren, die den Patienten mitbetreuen.
Frau Professor Weber, wir haben genetische Risikofaktoren, die sind von Geburt an festgelegt. Ist es aber dennoch möglich, die Erkrankung irgendwie positiv zu beeinflussen, zum Beispiel durch einen angepassten Lebensstil, die Ernährung oder andere Faktoren?
Wir haben die im letzten Jahr im September die neuen Leitlinien zur Behandlung und Einschätzung der Epilepsien herausgebracht. Das findet sich auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Und hier wird auch Stellung bezogen zu sogenannten zusätzlichen Therapiemaßnahmen. Da kann man sich sehr viel überlegen oder wenn man mit Patienten oder Patientinnen und Familien spricht, die auch zum Teil bezüglich der Erkrankung verzweifelt sind, hört man viele Möglichkeiten, die da diskutiert werden. Also Ernährungsveränderungen, Homöopathien bis hin zu speziellen Meditationstechniken. Generell kann man sagen, dass die Epilepsien in der Regel durch solche Zusatzmaßnahmen nicht beeinflussbar sind. Und das trifft auch für die genetischen Epilepsien zu. Es gibt ein paar spezielle Ausnahmen. Und das betrifft die genetisch bedingten Epilepsien, die sich im metabolischen Hintergrund befinden. Also zum Beispiel gibt es den Glukosetransporter-Defekt. Das ist ein erblicher Defekt, der sogar sehr, sehr spezifisch mit einer sogenannten ketogenen Diät therapiert werden kann, weil es den defekten Zuckerstoffwechsel des Gehirns mit der Umsortierung der Ernährung Richtung Ketone spezifisch behandelt, weil dieser Defekt durch die Umstellung des Gehirns auf die Ketonverwertung statt Glukoseverwertung sozusagen umgeht. Und es gibt spezielle Diäten, die man anwenden kann im Rahmen der Lipid- und Proteindefekte. Das sind aber sehr, sehr, sehr seltene Syndrome und diese speziellen Diäten sollten auch auf alle Fälle nur begonnen werden, wenn die Erbgutvariante auch entsprechend vorliegt.
Herr Professor Lemke, gibt es denn einen Zusammenhang zwischen genetischen Ursachen der Epilepsie und anderen Begleiterkrankungen?
Im begrenzten Umfang ja. Wir wissen, dass Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und geistiger Behinderung in ca. 20% der Fälle auch eine Epilepsie haben. Und das führt auch dazu, dass natürlich ein gewisser Anteil der Patienten mit Epilepsie auch andersrum eine geistige Behinderung hat. Nichtsdestotrotz ist Epilepsie noch viel mehr. Die meisten Patienten haben natürlich keine Entwicklungsverzögerung in Epilepsie, aber diejenigen mit diejenigen mit dieser Entwicklungsverzögerung, die sind besonders wahrscheinlich für eine genetische Ursache. Ähnliches gilt für Autismus und andere neuropsychiatrische Erkrankungen. Im Endeffekt hängt es oft von der individuellen Diagnose ab, welche Begleitsymptome, Begleiterkrankungen im Rahmen einer genetischen Entität noch auftreten können. Das war das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Wenn wir die Ursache wissen, dann können wir den Patienten auch ein bisschen gezielter betreuen und auf die individuelle Symptomatik eingehen, eventuell auch prophylaktisch eingehen.
Herr Professor Lemke, wenn wir zum Abschluss noch mal kurz auf Ressourcen schauen wollen, auf die Sie vielleicht aufmerksam machen möchten. Wo finden denn betroffene Patienten die richtige Hilfe? Wo findet man weitere Informationen rund um diesen Themenkomplex?
In der Regel ist es ganz wichtig, dass man, wenn man eine genetische Diagnose hat, bei sich selbst oder bei seinen Angehörigen, bei seinen Kindern, dass man darüber gut aufgeklärt wird. So eine Aufklärung kann natürlich an einem SPZ oder einem MZEB durchaus erfolgen. In der Regel ist man aber auch immer in einem größeren Epilepsiezentrum, in einer großen Epilepsie-Sprechstunde gut aufgehoben. Also je spezialisierter, desto besser in diesem Fall. Und gerade was genetische Diagnosen angeht, gibt es natürlich auch diverse humangenetische Sprechstunden, wo man über die entsprechenden Krankheitsbilder aufgeklärt werden kann, wo dann auch nochmal gezielt auf die Vererbung und die ganzen Aspekte mit eingegangen wird. Das Beste ist, wenn Sie einfach sich an die nächste größere Epilepsie-Sprechstunde wenden. Das muss nicht unbedingt eine universitäre sein, kann aber gerne eine sein. Es gibt verschiedene Kliniken mit so einem Schwerpunkt, aber es gibt auch Niedergelassene, die einen ausgeprägten Epilepsie-Schwerpunkt haben und auch insbesondere eine große Expertise im Bereich genetisch bedingter Epilepsie-Syndrome.
Frau Professor Weber, wenn Sie das Ganze jetzt nochmal zum Abschluss quasi kurz zusammenfassen müssten, wenn ich Vater eines jungen Kindes bin und hier in der Situation stecke.
Also wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie Vater eines Kindes sind und es gibt vielleicht auch eine Mutter eines Kindes sind, dann ein häufiger Fall wäre, dass das Kind erstmal im Mutterleib eine ganz normale Entwicklung zum Beispiel durchlaufen hat. Es gibt eine normale Geburt, auch eine normal nachgeburtliche Entwicklung. Und plötzlich fallen dann zum Beispiel in der Kita Veränderungen auf. Das Kind läuft weniger häufig. Es hat vielleicht Schwierigkeiten, sich Dinge zu merken. Es hat vielleicht so autistische Züge. Dann wird das ja auch hoffentlich im Rahmen der verschiedenen Untersuchungen auffallen, die sowieso in Deutschland in diesem Kindesalter ja stattfinden. Sollte außerhalb dieser Untersuchungen den Eltern etwas auffallen, sollten sie sich natürlich primär erstmal an den Kinderarzt oder die Kinderärztin wenden. Und dann sollte es aber schnell zum Übergang in ein Spezialzentrum gehen. Also wie die SPZs, die ja für neuropädiatrische Probleme, die ich gerade genannt hatte, zuständig sind. Im Falle der Epilepsie wären das dann auch häufige oder seltene epileptische Ereignisse. Das kann manchmal im Alltag auch nicht unbedingt auffallen. Es kann sein, dass dann zum Beispiel mehr subtile Anfälle mit Bewusstseinsstörungen auffallen indirekt, weil die aufgetretene Merkfähigkeitsstörung jetzt gar keine Merkfähigkeitsstörung im eigentlichen Sinne ist, sondern weil es eben zu kleinen epileptischen Ereignissen kommt, die nicht selbst zum Beispiel auffallen, sondern erst im EEG dann auffallen, aber eben zu dieser Merkfähigkeitsstörung führen. Also in der Summe, wenn an dem Kind irgendwas nicht stimmt, wird man das natürlich erst allgemeinpädiatrisch einschätzen und dann in ein zum Beispiel sozialpädiatrisches Zentrum gehen oder eine andere geartete neuropädiatrische Einrichtung. Da wird dann eben das Syndrom entsprechend eingeordnet. Das sind nicht nur klinische Untersuchungen, EEG-Untersuchungen, MRT-Untersuchungen, aber eben auch im Kindesalter dann sehr wichtige neuropsychologische Untersuchungen, wo nochmal differenziert ist, diese Merkfähigkeits- oder autistischen Züge, wie lässt sich das genau einsortieren? Und in dem Rahmen würde dann eben auch die Indikation für eine genetische Diagnostik erstellt. Es würde dann durch den behandelnden Arzt oder Ärztin eine Aufklärung erfolgen, die ja von Herrn Lemke schon gut dargestellt worden ist. Was ich vielleicht noch so ein bisschen ergänzen möchte, ist, dass oft Ängste mit diesen genetischen Untersuchungen verbunden sind. Das ist auch schon mal ganz kurz angesprochen worden. Ja, was finden die denn alles an Erbgutveränderungen? Wie wird das interpretiert? Auch die Zeit, bis dann die Diagnostik da ist, ist oft mit Ängsten behaftet, wo man eben auch drüber aufklären muss, wie lange dauert das denn? Wann kann das denn realistisch da sein? Wie geht man denn auch mit Befunden um, die nicht existent sind? Das heißt, es gibt ja auch häufiger humangenetische Befunde, die erstmal negativ sind. Also muss man auch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen positiven Befund haben? Was bedeutet das denn, wenn wir einen negativen Befund haben? Oft auch direkt angehen. Und dann eben im Verlauf, wenn der genetische Befund da ist, diesen differenziert besprechen. Und sollte eben der zuständige Neuropädiater oder Neuropädiaterin selbst sich nicht in der Lage sehen, komplexere genetische Befunde zu interpretieren, ist es natürlich hilfreich, die Patienten dann an den entsprechenden Humangenetiker und Humangenetikerin zuzuverweisen. Hier ist meine Erfahrung, dass es gut ist, wenn man mit spezifisch für die Epilepsie ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen spricht, wie zum Beispiel Herr Lemke, weil die Humangenetik natürlich ein breites Feld ist und diese spezifische Epilepsieberatung eine gute Interaktion zwischen den klinischen Epileptologen und Epileptologinnen bedeutet, aber auch speziell weitergebildete humangenetische Kolleginnen und Kollegen bedarf. Und in dieser engen Kooperation würde dann auch, wenn ein signifikanter genetischer Befund vorliegt, eine spezifische Therapie eingeleitet werden. Ich möchte hier nochmal anmerken, dass wir unter spezifischer Therapie durchaus Medikamente oder Prozedere verwenden, die wir bereits kennen. Aber es gibt erste klinische Studien, die hinweisen, dass wir durchaus für einige genetische Epilepsien auch spezifische gentherapeutische Maßnahmen so langsam auf den Markt kriegen werden. Und das ist natürlich dann spezielles Wissen. Wie wird das angewendet? In welchem Zentrum wird das gemacht? Welche Chancen sehen wir da? Wie wird das bezahlt? Solche Dinge.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen beiden sehr für die Einblicke, die wir bekommen durften in die Epilepsiegenetik. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Danke auch für das Interesse und die Möglichkeit, dass wir hier das so darstellen durften.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.